Ich grüße Sie mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir feiern miteinander das Osterfest, den Tag der Auferstehung unseres Herrn und wollen zu Beginn unserer Bibelstunde unserer Freude mit Liedern Ausdruck geben und beginnen mit einem Kanon, der ist Ihnen sicherlich bekannt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wenn wir denn zunächst einmal miteinander singen, Sie sehen ihn oben an der Leinwand gleich den Text. Und nachher würden wir uns in drei Gruppen aufteilen. Wenn die Gruppe hier auf der Kanzelseite beginnt, dann die zweite Gruppe wäre hier und die dritte Gruppe oben auf der Empore. Also es kommt auf jeden an. Lassen Sie uns gleich noch einmal ein Lied miteinander singen. Er ist erstanden, Halleluja. Wir hören auf den Bericht, wie Lukas ihn von der Auferstehung Jesu überliefert hat. Ich lese aus Lukas 24 die Verse 1 bis 11. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Ich dachte, wie diesen ersten Jüngern damals, so geht's auch bis zum heutigen Tag vielen Menschen, dass sie nicht glauben können, was damals geschah. Und dann habe ich mich gefragt, und wir, was bedeutet Jesu Auferstehung für uns? Jesu Auferstehung ist der klare Beweis des Sieges über Satan, Sünde und Tod. Ohne seine leibliche Auferstehung hätten wir keinen Beweis des Sieges über die Mächte, die ich gerade aufgezählt habe, Satan, Sünde und Tod, und keine Gewissheit, ob die Erlösung wirklich vollbracht und von Gott angenommen wäre. Paulus sagt in 1. Korinther 15, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Wir dürfen wissen, wie es in einem Lied heißt, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Das ist meine Zuversicht. Wir wollen das auch noch einmal mit einem Lied besingen. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden. Ich liebe Lebensbilder und auch die Lebenszeugnisse von Menschen, von denen uns in der Bibel berichtet wird. Und am heutigen Ostersonntag möchte ich gern einen Mann anschauen, dessen Lebensgeschichte eigentlich mehr noch in das Geschehen um Karfreitag hineinwirkt und mit Karfreitag in Zusammenhang steht, die aber auch weit in die Zeit nach Ostern hineinspricht und uns manche Anregung zum persönlichen Nachdenken geben wird. Markus, Matthäus und Lukas berichten jeweils nur in einem einzigen Satz von ihm. Können Sie sich denken, um wen es sich da handelt? Bitte? Jemand hat es gerade leise gesagt. Simon, gell? Habe ich richtig gehört. Simon von Kyrene. Ich lese gerade mal diesen einen Vers in den verschiedenen Evangelien. So schreibt Lukas in Lukas 23, Vers 26, und als sie ihn, Jesus, hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Felde kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Und Markus schreibt dazu, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Felde kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und auch die Matthäusstelle möchte ich gerne noch lesen. Dort heißt es, als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon, den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Den Lesern der damaligen Evangelien muss Simon bekannt gewesen sein, sonst hätten sie seinen Namen nicht überliefert. Simon ist ein hebräischer Name und bedeutet Erhörung. Das lässt uns vermuten, dass Simon das erbetene Kind gläubiger Eltern war. So wie wir es auch vom Samuel wissen, dem Sohn von Hanna und Elkana. Simon war ein gängiger Name. Er kam oft in der Bibel vor. 20 Mal hat jemand gezählt, wird jemand genannt, der den Namen Simon hat. Allein im Jüngerkreis gab es 2, die Simon hießen. Simon, den Kanaanäer, und den anderen Simon, den kennen Sie. Simon Petrus, genau. Nicht nur der Name dieses Mannes ist uns überliefert, sondern auch seine Herkunft. Simon stammte aus Kyrene. Kyrene war eine bedeutende Stadt in Nordafrika, im heutigen Libyen gelegen. Ein Viertel der damaligen Bevölkerung waren Juden, die allerdings weniger Rechte besaßen als die Griechen. Und das könnte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass sich Simon eines Tages aufmachte, um ins Land seiner Väter zu ziehen und sich in Jerusalem niederzulassen. Wann das gewesen ist, erfahren wir allerdings nicht. Aber was erfahren wir noch von ihm? Bitte? Ja, Simon kam vom Feld. Um nicht in die Mittagshitze zu geraten, hat er sich schon früh auf den Weg gemacht. Vielleicht wollte er nur geschwind nach dem Rechten schauen, weil es in den nächsten Tagen ja nicht möglich war durch das anstehende Passafest. Und dann wollte Simon schnell wieder nach Hause. Ich habe eine erste Überschrift. Gleichgültig gegenüber dem Kreuz? Unser knapper Bibeltext lässt uns manche Fragen stellen. Simon ist auf dem Heimweg vom Feld, es ist Rüsttag. Das Passafest steht unmittelbar bevor. Wie wichtig ihm dieses Fest, das zu den 3 Hauptfesten des Volkes Israel gehörte, wo sich Gottes Volk jedes Jahr wieder neu freute über die wunderbare Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten. Für viele Juden war dieses Fest nur noch reine Formsache. Man hielt sich zwar streng an die Vorschriften, aber im Herzen hatte man keine Beziehung mehr zum Inhalt des Festes. so wie es heute auch vielen unserer Zeitgenossen geht. Auch bei Simon als Jude aus der Diaspora könnte es so gewesen sein. Die Lehrstreitigkeiten um Jesus hatten ihn vermutlich bisher wenig interessiert. Er wollte an diesem Morgen nur schnell wieder nach Hause. Die Familie wartete auf ihn und manches musste vor dem Sabbat noch getan werden. Unterwegs kommt ihm eine Volksmenge aus der Stadt entgegen. In ihrer Mitte kann er römische Soldaten erkennen. Auch Priester und Schriftgelehrte sind darunter und irgendwelche Verurteilten, die ihre Kreuzesbalken tragen. Die Hinrichtung durch den Tod am Kreuz war die schändlichste und einsamste Todesart in damaliger Zeit. Dem Verurteilten wurde nicht nur das Leben genommen, sondern auch die Ehre. Er war der Verachtung preisgegeben. Und dazu gehörte, dass der Verurteilte sein Kreuz selber tragen musste. Vermutlich hat es sich nur um den oberen Kreuzesbalken gehandelt. Der Längsbalken, der lag meist schon am Hinrichtungsort oder er war dort bereits aufgestellt. Die Volksmenge bewegt sich zum Stadttor hin. Und plötzlich bricht einer der Verurteilten unter der Last zusammen. Er vermag den Kreuzesstamm nicht mehr zu tragen. Eine zweite Überschrift: Unfreiwillig unter dem Kreuz. Die Soldaten waren nicht wählerisch. Sie wollten die Last nicht selber tragen. Und ehe sich Simon versieht, ergriffen sie ihn und erteilten ihm den Befehl, dem Verurteilten das Kreuz nachzutragen. Völlig unerwartet ist Simon in das Geschehen mit hineingezogen. Ich habe mich gefragt, wo waren denn die Jünger? Keiner von ihnen ist da, der seinem Herrn auf diesem Weg beigestanden hätte. Keiner, der ihm diesen Liebesdienst getan hätte und das Kreuz abgenommen. Nur seine Ankläger und eine sensationslustige Volksmenge und einige Frauen, die Jesus beklagen und betrauern, folgen dem Zug. Für die Römer war Simon ein Zufallstreffer. Er lief ihnen sozusagen gerade geschickt in die Hände. Von Gottes Seite her müssen wir sicherlich die Sache anders ansehen. Wollte Gott verhindern, dass Simon als Unbeteiligter an Jesus vorüberging? Und hat er deshalb die Pläne nach einem baldigen Nachhausekommen bei ihm verhindert und durchkreuzt? Die schwere Last, die Simon nun zu tragen hatte, verhindert nicht, dass ihm manche Gedanken durch den Kopf und durchs Herz gehen. Manchmal durchkreuzt Gott auch ganz bewusst unsere Pläne, weil er eine bestimmte Absicht damit verbindet. Solche Durchkreuzungen können Wendepunkte für uns sein. Aber die Entscheidung, was wir damit machen und was wir daraus machen, das hängt an uns. Mir ist schon oft das Leben von Paul Müller dazu beispielhaft gewesen. Ich denke, manche von Ihnen kennen ihn vielleicht sogar noch persönlich. Eben 28 Jahre alt geworden, eröffnete ihm sein Arzt die Diagnose, sie haben multiple Sklerose. 2 Jahre zuvor hatte Paul Müller in Tübingen sein Studium mit einem Doktortitel in einem ganz speziellen Bereich der Naturwissenschaften abgeschlossen, als im Jahr 1924 wie ein Blitz aus heiterem Himmel in die ersten Anzeichen dieser heimtückischen Krankheit auffielen. Bis dahin war Paul Müller ein vitaler, sportlicher junger Mann. Jetzt war er erschüttert von dieser Diagnose. Sie überschattete künftig sein Leben. Im Alter von 49 Jahren musste Paul Müller bereits seinen Beruf als Lehrer aufgeben. Viele Jahrzehnte konnte er sich nur im Rollstuhl bewegen. Aber die Ausstrahlung Müllers in fast 60 Jahren schweren Leidens wurde immer stärker und tiefer. Es waren unzählige Menschen, die er mit seinen Schriften erreichte oder durch Vorträge auf Freizeiten und auf Bibelwochen. Dass auch jedes noch so schwere Schicksal einen Sinn habe, das war die Grundlage seines Glaubens und Denkens. Und im tiefsten hat er dies in seinem Leiden für sich selbst erkannt. Immer wieder war es so, dass er Schwermütige und Verbitterte, Einsame und Schwache aufforderte, in allen Nöten einen tieferen Sinn zu sehen und das Gottvertrauen sich nicht rauben zu lassen. Paul Müller hat sich dafür entschieden, den Plan Gottes für sein Leben anzunehmen. Er war bereit, seine eigenen Pläne von Gott sich durchkreuzen zu lassen durch diese Krankheit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber von Natur aus wehren wir uns gegen Kreuz und Leiden. Und wenn es uns trifft, dann versuchen wir es meist so schnell wie möglich wieder abzuschütteln und loszuwerden. Wir sehen Kreuz und Leiden meist nur als eine Last, die drückt. Markus, er betont in seinem Evangelium, dass auch Simon gezwungenermaßen das Kreuz tragen musste. Er tat es nicht freiwillig, er hat sich nicht gemeldet und gesagt, ich bin bereit, legt's mir auf. Simon wurde gezwungen, innezuhalten auf seinem Weg und den Weg des Kreuzes und der Leiden mit Jesus zu gehen. Auf dem Weg nach Golgatha hatte Simon nun Zeit, den zu beobachten, dem er das Kreuz nachzutragen hatte. Er sieht die Dornenkrone auf seinem Haupt. Er sieht auch den geschundenen, blutigen Rücken. Er erlebt einen Mann, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geht und seinen Mund nicht auftut. Einen Mann, der seine Peiniger weder verflucht noch beschimpft, wie sonst üblich war bei den Verurteilten. Simon ist diesem Mann auf seinem Weg zur Hinrichtungsstätte so nahe gewesen wie kein anderer. Das Bild vom leidenden Gottesknecht, wie Jesaja ihn in Kapitel 53 seines Buches beschreibt, mag ihm vor Augen gestanden haben. Dort heißt es, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe uns zum Frieden liegt auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt. Man sagt ja, wer das Kreuz trägt, dem wird es zum Segen. Ob es Simon zum Segen wurde und ob das Kreuz, das vielleicht der eine oder andere von uns in seinem Leben zu tragen hat, uns schon zum Segen werden konnte. eine dritte Überschrift, geblieben unter dem Kreuz. Geblieben unter dem Kreuz. Ich habe mich gefragt, was hat Simon wohl gemacht, als die Gruppe oben auf Golgatha angekommen ist? Ob er den Kreuzesbalken einfach abgelegt hat und schnell nach Hause ging? Oder ob er blieb und noch die Worte hörte, die Jesus in seiner Todesstunde sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ob er das Gespräch der beiden Mitgekreuzigten miterlebte und Jesu Zusage an den einen: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ob er vielleicht auch die Worte des römischen Hauptmanns hörte, der sagte: Wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wir wissen es alles nicht. Ich könnte mir aber denken, dass er zumindest die Schmähworte und den Spott der Vorübergehenden und der hohen Priester, Ältesten und Schriftgelehrten hörte, die mit unter dem Kreuz standen. Bevor wir noch auf die Familie Simons zu sprechen kommen, möchte ich noch einen Blick ins Johannesevangelium werfen. Dort lesen wir in Johannes 19, Vers 17: Und Jesus trug sein Kreuz selbst und ging hinauf zur sogenannten Schädelstätte, welche auf Hebräisch Golgatha heißt. Jesus trug sein Kreuz selbst. Was würden Sie sagen? Ist das, was uns Johannes hier überliefert, ein Widerspruch zu dem, was wir gerade in den anderen Evangelien lasen? Was denken Sie? Ist gar nicht so einfach, so zu beantworten. Ich denke, es war kein Widerspruch. Warum? Simon konnte Jesus zwar den Kreuzesbalken eine kurze Wegstrecke abnehmen, aber er war außerstande, das zu tragen, was mit dem Kreuz Jesu in Verbindung stand, nämlich die große Last menschlicher Schuld. Jesus war zwar unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen, aber die Sündenlast einer ganzen Welt, die trug er. Und die konnte nur er tragen. Die konnte Simon Jesus nicht abnehmen. Simon könnte höchstens noch seine eigene Schuld mit dazufügen. Den Fluch und das Gericht des Vaters konnte nur Jesus selbst tragen. Und er hat es freiwillig getan, aus Liebe zu uns. Paul Gerhardt hat es in einem Lied: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, in einer Strophe so ausgedrückt: Ja, Vater, ja von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Als der sündlose Gottessohn hat Jesus unsere Sünden an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. So schreibt Paulus, so schreibt Petrus in seinem ersten Petrusbrief in Kapitel 2, Vers 24. Und jetzt noch was zur Familie von Simon. Markus ist der als einziger erwähnt, dass Simon der Vater von Rufus und Alexander ist. Und Rufus, er wird auch an anderer Stelle nochmal erwähnt. So schreibt der Paulus in seinem Römerbrief im Grußkapitel in Kapitel 16: Grüßet Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Und von einem Alexander ist noch in der Apostelgeschichte die Rede, in Apostelgeschichte 19, Vers 33. Wie die Wegführung der Familie im Einzelnen verlief, das können wir auch wieder nur ansatzweise vermuten. Es ist anzunehmen, dass Simons Familie Christen wurden und zur ersten Gemeinde gehörten und dass sie später durch die Verfolgung in Jerusalem, wie viele andere Christen, auch nach Rom kamen und dort Paulus begegneten. Simons Frau muss für die Gläubigen und auch für den Paulus zu einer Art Mutter in Christus geworden sein. Ich erinnere noch einmal, was wir gerade hörten. Grüße Trophus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Aber noch einmal zurück. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Simon zu Hause erzählt hat, was ihm unterwegs widerfahren ist. Es ist auch anzunehmen, dass ihn seine Frau gefragt hat, wo steckst du denn so lang? Du wolltest doch bald wieder nach Hause kommen. Wie es auch geschehen sein mag, wir wissen es nicht in Wirklichkeit. Aber eines denke ich, das Erlebte hat Simon mit Sicherheit verändert. Ja, ich sagte schon, das Erlebte muss Simon verändert haben. Das muss nicht automatisch so sein. Wie viele dieser spottenden Leute, die mit auf Golgatha standen und dabei waren, gingen einfach weg und kehrten wieder in ihre normalen Tagesgeschäfte zurück. Wie viele gehen bis heute an Jesus vorüber? Ich sagte zwar vorhin den wirklich steilen Satz, wer sein Kreuz trägt, dem wird es zum Segen. Das muss aber nicht automatisch so sein. Das wird in der Regel vielleicht auch gar nicht automatisch so sein. Kreuzträger werden nicht automatisch zu Segensträgern. Man kann ein Kreuz tragen müssen und den Segen des Kreuzes verschmähen. Man kann ein Kreuz tragen müssen und drüber bitter werden. Das ist vielleicht sogar oft das Naheliegende. Und man kann dem Gekreuzigten begegnen, sei es in einem Gottesdienst, sei es bei einer Beerdigung, sei es heute in unserer Bibelstunde, und sich wieder von ihm abwenden. Und andererseits kann sein, dass sich der Segen eines angenommenen Kreuzes, wie dieses Kreuz auch aussehen mag, auf andere übertragen wird als Segen, so wie es bei Simon und seiner Familie war. Da war es mir so eindrücklich, was jemand einmal erzählte, was ihm ein Satz Dostojewskis in seinem Leben bedeutet hat, wie ihn dieser Satz geprägt und beeinflusst hat. Dostojewski sagte, habe dein Schicksal lieb, denn das ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Habe dein Schicksal lieb, denn das ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Und dieser Mann sagte dann, erst als ich die schwierigen Wege in meinem Leben angenommen habe, konnte ich sie auch an Gott abgeben und ihm überlassen. Erst als ich die schwierigen Wege in meinem Leben angenommen habe, konnte ich sie auch an Gott abgeben und ihm überlassen. Auch das Ungeliebte, auch das Ungesuchte, das Unverständliche kann uns zum Segen werden, wenn es uns zu Jesus treiben darf. Gott legt uns manche Last auf. Er lässt zu, dass in unserem Leben viel auf den Prüfstand kommt, weil er möchte, dass wir ihn dadurch besser kennenlernen. Der Beter in Psalm 66 sagt, du hast uns geprüft, o Gott, und uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen, wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber dann kann er sagen, aber du hast uns herausgeführt in die Freiheit. Mit anderen Worten, du hast mich nicht im Stich gelassen. Du hast mich in den Prüfungen meines Lebens nicht untergehen lassen, sondern herausgeführt in die Freiheit. Und dazu möchte ich Ihnen gern noch einmal eine Lebensgeschichte ein wenig erzählen. 1820 ist im Staat New York ein Mädchen geboren, das den Namen Frances Jane Crosby von den Eltern erhielt. Wir kennen sie heute unter dem Namen Fanny Crosby. Etwa 5 Wochen nach der Geburt merkten die Eltern, dass mit den Augen ihres Kindes etwas nicht stimmte. Und da ihr Arzt nicht erreichbar war, wandte sie sich an einen Mann, der sich als Arzt ausgab, aber in Wirklichkeit, muss man sagen, war es ein Kurpfuscher. Er legte heiße Kompressen auf die Augen von Fanny und versicherte den erschrockenen und verunsicherten Eltern, dass die Hitze den Augen ihres Kindes nicht schaden würde. Aber einige Monate später stellte sich heraus, dass Fanny nichts mehr sehen konnte. Dann kam dazu, dass der Vater im gleichen Jahr starb und die Mutter als Witwe für ihre 6-köpfige Familie Geld verdienen musste. Fanny wuchs bei ihrer Großmutter auf und die verstand's, Fanny all die Dinge vor Augen zu stellen, auf lebendige Weise, die Fanny nicht sehen konnte. Auch lebte sie ihr ganz natürlich und selbstverständlich ihren Glauben vor. Schon mit 8 Jahren fing Fanny an, Gedichte zu schreiben und begann, ganze Kapitel der Bibel auswendig zu lernen. Später lernte sie die Blindenschrift und besuchte 8 Jahre lang ein ganz neu gegründetes Blindeninstitut in New York, wo sie dann später selber noch viele Jahre als Blindenlehrerin arbeitete. Schon während ihrer Schulzeit wurde Fanny Crosby durch ihre erstaunliche Dichtkunst gerühmt. Sie gab mehrere Bücher heraus. Bekannte Tageszeitungen veröffentlichten ihre Gedichte. Es war vor allem aber die Erweckungsbewegung, die so um das Jahr 1857 in verschiedenen amerikanischen Städten entstand, die Fanny Crosby berühmt machte, bekannt machte, über die Grenzen Amerikas hinaus. Sie dichtete in dieser Zeit unzählige Evangeliumslieder, die bis zum heutigen Tag zu den beliebtesten christlichen Lieder gehören, die in aller Welt gesungen werden. Vor allem im englischsprachigen Raum. Bei uns findet man es vor allem noch in den Gemeinschaftsliederbüchern. Und oft war es so, dass sie eine Melodie hörte und dazu ein Lied schrieb. Fanny Crosby haderte nicht mit ihrem Schicksal. Und so konnte sie für viele mit ihren Liedern zu einer Segensträgerin werden. Rückblickend auf ihr Leben sagte sie einmal: Ich habe nicht einen Augenblick in mehr als 85 Jahren einen Funken von Groll oder Bitterkeit dagegen gefühlt, denn ich habe alle Zeit geglaubt, dass der Herr in seiner unendlichen Gnade mich durch diese Wege zubereitete, das Werk zu tun, das er mir anvertraut hat. Wenn ich überlege, wie ich gesegnet wurde, wie kann ich da unzufrieden sein? Unzählige Menschen wurden getröstet durch ihr Lied: Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Auch die Lieder Seligstes Wissen, Jesus ist mein, oder O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan, stammen von ihr. Und ich denke, eines ihrer Lieder sollten wir jetzt miteinander singen. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Ich denke auch viele von uns haben große oder kleine sichtbare Lasten zu tragen. Miteinander ist bis zum heutigen Tag so, dass wir unter der Last, die uns diese Pandemie auflegt, leiden. Und mit den Menschen in der Ukraine leiden wir an diesem unsäglichen Krieg und seinen Folgen. Ich denke aber, dass auch in allem Schweren, das wir erleben, eine Chance liegt. Eine Chance, dass wir Jesus darin erleben dürfen. Wir dürfen ihn auch ganz persönlich darum bitten, Herr, lehre mich das, was du mir durch das oder jenes, durch die oder jene Not sagen willst. Ohne Last wird diese Welt nicht zur Reife kommen. Und im Grund gilt es auch für unser persönliches Leben. Wenn Gott uns eine Last, ein Kreuz in unser Leben legt, dann hat er damit einen Plan für uns. Durch die Auseinandersetzung mit den Dingen, die wir als Last empfinden, sollen wir zur Reife kommen. Ich möchte zum Schluss noch einen Blick mit Ihnen auf ein Bild werfen von Sieger Köder. Ich denke, manche von Ihnen kennen dieses Bild sicherlich. Sieger Köder hat in künstlerischer Freiheit zwei Männer nebeneinander unter einem Kreuzesbalken gemalt. Simon und Jesus, Jesus und Simon. Mit der einen Hand halten die beiden das Kreuz, mit der anderen Hand umfassen sie den Gefährten. Das Antlitz und die Hand von Jesus sind blass und grau, schon vom Tod gezeichnet. Antlitz und Hand von Simon haben eine kräftige Farbe. Und mir kam bei diesem Bild so entgegen, dass wir in Jochgemeinschaft mit Jesus leben dürfen. Wie auch unsere Lasten aussehen mögen, ob es jetzt Krankheit ist, ob es die Sorge ist in der Familie, um unsere Angehörigen, ob es Corona ist, ob es die Teuerung ist, die auf uns zukommt oder schon teilweise da ist. Jesus ist mit unter unserer Last. Er trägt unser Kreuz, er trägt unsere Last, unsere Leiden, er trägt es mit. Und wenn wir leiden, tritt er an unsere Seite. Das ist die eine Seite, aber umgekehrt tragen auch wir die Schmach der Verachtung mit ihm. So sagt Jesus seinen Jüngern und uns in Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihrige lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das eurige befolgen. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wer Jesus folgt, wer Jesus nachfolgt, der willigt ein in ein Leben und Leiden, das ihn unter Umständen in seiner Familie, im Freundeskreis oder auch am Arbeitsplatz isoliert. Das von Kopfschütteln, Gespött und Kränkung oder auch vom Nichtverstehen der anderen begleitet sein kann. Wir sind ein Fremdkörper in dieser Welt und wir werden es vermutlich noch viel mehr sein in Zukunft. Und doch sind wir dabei nicht allein. Wichtig ist, dass wir wie Simon in allem, was uns widerfährt, ganz dicht hinter Jesus hergehen. Das ist mir so wichtig geworden bei diesem Mann. dass wir wie er ganz dicht hinter Jesus bleiben, dass wir ihn vor Augen haben, auf ihn schauen. Und unser Herr wartet darauf, dass wir freiwillig sein Kreuz auf uns nehmen, in der ganz engen Gemeinschaft mit ihm. Das soll und darf unsere Antwort auf seine Liebestat sein. Und heute am Osterfest, da dürfen wir uns auch noch ganz besonders darüber freuen, dass unser Herr diesen Weg für uns gegangen ist, aber dass er nicht im Tode blieb, sondern dass er auferstanden ist und lebt. Er hat dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, dafür danken wir dir so von ganzem Herzen, dass du diesen Weg freiwillig aus Liebe zu uns gegangen bist. Nicht gezwungenermaßen, sondern im Gehorsam dem Auftrag des Vaters gegenüber. Wir danken dir, Herr, dass du aber auch nicht im Tode geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass du als der Auferstandene Satan, Sünde und den Tod besiegt hast. Danke, Herr, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Und es ist mein Wunsch und unsere Bitte, dass doch noch viele sich von dieser Botschaft ansprechen lassen und ein Leben mit dir beginnen. Danke, dass du jetzt mit uns gehst, in diesen Sonntag noch hinein, aber auch in die vor uns liegende Woche. Wir danken dir von Herzen für all deine Güte und Liebe. Amen. Noch ein Lied wollen wir miteinander singen. Auferstanden aus des Grabes Nacht. Und wir werden bei ihm leben. Das ist doch wunderbar. Was kann es Schöneres geben? Ich wünsche Ihnen noch einen ganz gesegneten Ostersonntag. Lade Sie herzlich ein zur Bibelstunde am kommenden Sonntag wieder mit Schwester Heidemarie Führer hier in unserer Eidlinger Kirche. Und möchte auch noch einmal sagen, in 14 Tagen ist keine Bibelstunde am 1. Mai. Da feiern wir unseren Schwesterntag, unseren Mutterhaustag. Einen ganz gesegneten Sonntag noch.